In dieser Advents- und Weihnachtszeit beschäftigen wir uns ja damit, Gott zur Welt zu bringen. Ein Motiv, was uns eigentlich bekannt ist, aber irgendwie auch immer noch wieder fremd ist, weil Weihnachten erinnern wir uns ja normalerweise daran, dass Gott zur Welt gekommen ist. Aber christlicher Glaube ist eben genau dieses, dass Gott zur Welt kommen will, auch hier und heute. Und das ist gar nicht immer auf Weihnachten dann auf diese heilige Nacht dann fokussiert oder begrenzt, sondern eigentlich ist jeder Tag ein Tag, an dem Gott durch uns zur Welt kommen will. Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Psalm 24 beschäftigt und das war ja so dieses Thema, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Also dieser Gedanke, etwas machen und lassen. Wenn Gott zur Welt kommen will, dann ist das nie etwas, wo er sich mit Gewalt durchsetzt und sagt, ich will jetzt bei dir und du musst, sondern es ist immer dieses, ich muss mich darauf vorbereiten, muss einwilligen, aber ich kann es am Ende nicht machen. Und von daher war ja das so das Thema machen lassen. Letzten Sonntag waren wir bei Elisabeth und Zacharias, also hauptsächlich bei Zacharias. Und da ging es ja um diese Inkohärenz. Wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde uns nochmal mit diesem Text beschäftigt und nochmal ein bisschen tiefer hineingeschaut in dieses. Das fällt uns beim Lesen oft nicht auf, weil wir so mit so einem sagen wir, verklärten, frommen Blick eben die Bibel lesen. Aber wenn man denken, langsam das liest, dann kommt man immer wieder an so Punkte und sagt, hey, das passt doch irgendwie nicht. Inkohärenz ist eben so dieser Zustand, den unser Gehirn eigentlich nicht gut leiden kann und immer versucht dann immer wieder in so eine Ausgeglichenheit, in so eine Kohärenz hineinzukommen. Und so ging es ja dann auch dem Zacharias, der dann ja danach gefragt hat, ja, wie soll ich das erkennen, dass das, was passiert, etwas ist, was von dir kommt, Gott? Und also das wäre so die Frage. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, Lisa hat es ja schon erwähnt, der Maria ist eine andere Frage. Und wenn man sich mal so die beiden Geschichten, das Lukas-Evangelium ist am Anfang ja so aufgebaut, dass so die Geschichte Ankündigung der Geburt Johannes, Ankündigung der Geburt Jesu, Ankündigung Geburt des Johannes, Geburt Jesu, das springt immer so ein bisschen her. Und eigentlich muss man die Texte wirklich so nebeneinander legen und dann mal gucken, was passiert eigentlich so bei Zacharias und Elisabeth, was passiert so bei Maria und Josef. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und man könnte dann irgendwie so ein bisschen den Eindruck gewinnen, also der Lukas möchte ja hier so, ich sag mal, den Frommen so ein bisschen einen mitgeben. Aber wir haben ja gelesen, letzte Woche Zacharias, da haben wir am Donnerstag auch nochmal länger drüber gesprochen, Zacharias sieht auf einmal oder entdeckt auf einmal den Engel zu seiner Rechten und erschrickt und fürchtet sich. Das ist so seine Reaktion. Jetzt geht die Geschichte weiter und weg von Jerusalem, also dort, wo der Tempel ist, hin nach Nazareth. Also 100 Kilometer gen Norden, so 30 Kilometer östlich des See Genezareth liegt Nazareth. Wird in der Bibel nicht weiter erwähnt. Ein Dorf. Man geht davon aus, damals so um die 500 Einwohner. Nicht sehr, sehr wichtig, diese Stadt. Sie hat vielleicht eine strategische Bedeutung, denn Nazareth, also wenn man überlegt, was das heißen könnte, das könnte sein, dass es so bedeutet, so viel bedeutet wie Wächter. Hat etwas mit der strategischen Lage zu tun, dass Nazareth eben im Norden so Grenzposten zu den Nachbarvölkern war, man weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach, war die Bedeutung dieses Namens auch einfach davon abgeleitet, dass eben dort nur Dörfler gewohnt haben, irgendwie Menschen, die jetzt dann irgendwelche Herden hatten, auf die sie aufgepasst haben. Der Engel eben von Jerusalem hin nach Nazareth, also von dem Mittelpunkt des frommen Lebens irgendwie so am Rand der Geschichte und viele wissen gar nicht, dass es das gibt. Zu einer Frau, von der wir eigentlich auch nichts wissen. In der Bibel steht nicht viel über Maria, schon gar nichts über ihre Familie. So, es bilden sich ja dann immer so Legenden und vielleicht deswegen auch Nazareth eben so als Stadt, wo gewacht wird. Der Legende nach war der Vater von Maria ein Herdenbesitzer. Joachim soll er geheißen haben. Die Mutter Anna. Also wie gesagt, Legenden, wir wissen es nicht so genau. Man weiß über Maria nichts. Also und wenn man jetzt sieht, auf der einen Seite eben bei Lukas, Zacharias, und dann wird erzählt, Elisabeth, einer aus dem Stamme Aarons, und Zacharias, ein Mann Gottes im Tempel dient, in Jerusalem, also mehr geht gar nicht. Und dann geht es ein bisschen weiter nach Nazareth. Irgendwo im Nirgendwo ein Dorf, was keiner so richtig kennt, was keiner auf dem Schirm hat, zu Menschen, die auch keine große Bedeutung hatten. Und der Engel macht sich auf die Reise und geht hier zu dieser Maria und spricht sie an. Gegrüßet seist du, Maria. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn euch das so geschehen würde. Aber es ist auch schon interessant. Also man muss wieder die beiden Geschichten nebeneinander legen. Also in Jerusalem, Zacharias, der Profi in Sachen Glauben war, im Tempel, und dass auf einmal ein Engel auftaucht, okay, war auch nicht alltäglich. Aber könnte man ja mal mit rechnen. Rechnen wir ja eigentlich auch jeden Sonntag hier mit, dass hier eine besondere Erscheinung irgendwie auftaucht. Und wir würden ja nur sagen, ah ja, genau. Und er hat Angst, er fürchtet sich. Und man fragt sich, ja, wovor hat er Angst? Maria auf der anderen Seite erschrickt auch, aber über die Ansprache, nicht darüber, dass der Engel da ist. Sie erschrickt über diesen Gruß. Und was ist bei Maria nicht? Sie fürchtet sich nicht. Also man könnte echt meinen, also Lukas baut hier wirklich so diesen Gegensatz auf, um nochmal etwas deutlich zu machen. Eben auf der einen Seite in Jerusalem, der Ort, wo man genau weiß, wie Gott ist und wie man mit Gott umzugehen hat. Und wenn er kommt, erschrickt man sich und hat Angst. Und auf der anderen Seite eben so ein Ort ohne Bedeutung bei Menschen, die nicht großartig auffallen in der Geschichte. Und der Engel kommt und Maria wundert sich nur darüber, dass dieser Engel zu ihr kommt. Das ist das, worüber sie sich wundert. Aber sie hat keine Angst vor diesem Engel. Also man merkt, es ist schon, hier wird schon eine Spannung aufgebaut. Und wenn es darum geht, also um diesen Gedanken, Gott zur Welt zu bringen, dann muss man das auch so im Blick haben. Also diese Spannung, die man festmachen kann an Jerusalem und an Nazareth. Und diese Maria antwortet dann und hat auch eine Frage. Und die Frage lautet nicht, wie kann ich denn das verstehen? Also so wie bei Zacharias. Die Frage lautet auch nicht, wie soll das denn gehen? Also Luther hat das hier ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwierig übersetzt, weil beim Lesen wird man eigentlich auf diesen Gedanken dann gebracht, wie soll das denn gehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Das ist nicht die Frage der Maria. Wir kennen das ja aus unserem Glaubensleben, wenn wir über bestimmte Dinge dann nachdenken, dann sind wir oft so an der Stelle, dass wir sagen, naja, eigentlich, das kann doch gar nicht sein, wie soll das denn funktionieren, das geht doch eigentlich gar nicht. Das ist nicht die Frage der Maria. Maria fragt, wie wird das geschehen? Nicht, kann das geschehen, sondern wie wird das geschehen? Ich sage das immer wieder oder habe das immer wieder auch zu meinen Kindern gesagt, aber sage das auch hier zwischendurch, so wenn wir irgendwas zu tun haben. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. ist für mich so eigentlich wichtig, weil man kann vor einem Problem stehen und überlegen, lässt sich das lösen und dann irgendwie. Und ich sage immer, nee, die Frage ist nicht, ob wir das lösen, sondern wie wir das lösen. Es gibt für Probleme Lösungen und wenn wir sie nicht beim ersten Mal finden, dann beim zweiten, beim dritten oder beim vierten Mal. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Hat meine Kinder schon immer so ein bisschen genervt, aber ist eben so eine Lebensüberzeugung von mir. Aber Maria ist genauso. Sie fragt nicht, hä, das geht doch überhaupt nicht, wie kann denn sowas sein? Nein, Maria fragt, wie wird das geschehen? Also sie geht davon aus, dass die Ankündigung des Engels, dass das, was der Engel ihr sagt, so kommen wird. Und sie interessiert sich jetzt nur noch da, wie Gott das machen wird. Wie Gott beim Menschen ankommt. Und so kann man ja auch fragen, wenn wir darüber reden, dann Gott zur Welt zu bringen. Wir können dabei stehen bleiben und sagen, ja, wie kann denn sowas sein? Das geht doch eigentlich überhaupt nicht. Ist doch, hatten wir ja schon bei Zacharias, Glaube ist nicht logisch. Glaube ist nicht vernünftig. Glaube ist nicht einfach die Fortsetzung von dem, was irgendwie so machbar ist, mit jetzt ein bisschen mehr Power oder mit ein bisschen mehr Machbarkeitsmöglichkeiten. Nein, Glaube ist, sich darauf einzulassen, dass das, was eigentlich auch nicht geht und unmöglich ist, gehen wird. Die Frage ist nur, wie macht Gott das? Und darauf bekommt Maria ja dann eine Antwort. Sie hört eben, dass der Heilige Geist über sie kommen wird und dass dieser Heilige Geist in ihr etwas hervorbringen wird. Dieser Gedanke ist für das In-die-Welt-Kommen Gottes wichtig. Denn das In-die-Welt-Kommen Gottes hat nichts damit zu tun, Glauben hat nichts damit zu tun, was wir mit männlichem Zeugen verbinden, sondern immer mit weiblichem Empfangen. Also wenn man das überträgt auf unsere Lebenswirklichkeit, Gott kommt nicht zur Welt, indem wir ihn erzeugen. Also das ist ja das, was so für das Männliche dann auch steht. Gott kommt nicht in diese Welt, indem wir es dann machen, indem wir die Möglichkeiten dann irgendwie zusammenwerfen und dann das machen, dass Gott zur Welt kommt. Nein, wenn Gott zur Welt kommen will in unser Leben hinein, dann geht das nur, indem ich empfangsbereit bin. Und das ist das, was uns hier bei Maria begegnet. Die dann sagt, wie soll das geschehen? Oder nicht wie soll, wie wird das geschehen? Und der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist, die Wirklichkeit Gottes wird sich mit deiner Wirklichkeit verbinden und dadurch wird es geschehen. Und Maria willigt ein. Dieses kleine, unscheinbare Mädchen, ohne Bedeutung in der Weltgeschichte, ohne Bedeutung irgendwie in der Religionsgeschichte, ohne Bedeutung im Judentum, dieses kleine Mädchen hört von diesem Geheimnis und willigt ein und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, siehe, ich bin des Herrn Magd. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, bei diesem Empfang und bei diesem Empfangen, sich auf das Angebot Gottes, sich auf die Ansprache Gottes dann einzulassen. Sich darauf einzulassen, dass Gott hineinkommen will in meine Wirklichkeit und in meine Welt. Und für Lukas ist das nochmal ganz wichtig auch und macht das auch nochmal deutlich. Eben nicht dort, wo, und das gehört ja zu Elisabeth und Zacharias dazu, wo alles in Butter ist. Die aus dem Priestergeschlecht kommen, die selber Priester sind, die rein und untadelig leben. Das war nicht das, worum es geht, sondern diese Unscheinbarkeit, diese, Maria spricht ja selber von, diese Niedrigkeit hinterher in ihrem Magnificat, diese Niedrigkeit auch Gott entgegenzuhalten und sagen, Gott, wenn du willst, ich bin bereit. Wenn du in mein Leben hineinkommen willst, ich bin bereit. Und um diese Bereitschaft geht es dann bei Maria. Um diese Bereitschaft geht es immer wieder auch im Glauben, um diese Bereitschaft geht es auch in der Advents- und Weihnachtszeit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wenn du kommen willst, komm. Mach hoch die Tür, die Tor mach weit, heißt, ich bin bereit. Komm. Ich muss es nicht verstehen, es muss nicht logisch sein, es muss nicht irgendwie, sondern wenn du das willst, und das ist unlogisch, dass du das hier in Nazareth, hier bei mir, dem kleinen Mädchen machst, eigentlich müsste das alles in Jerusalem passieren. Aber wenn du das willst, im Hier und Jetzt an dem Ort, wo ich bin, anzukommen, dann komm, ich bin bereit. Es ist nur die Frage, wie das geschieht. Menschlich wissen wir, wie ein neues Leben geboren wird oder wie ein neues Leben gezeugt wird. Der männliche Samen muss über die Vagina der Frau, in den Körper der Frau hineingebracht werden und dann wird's. Aber das ist ja bei Maria anders. Maria hört dann nicht, naja, da wird jetzt irgend so ein blonder Ritter vorbeikommen, der dann, und dann wird ein Königskind geboren, so wie halt man Kinder zeugt und geboren werden. Das ist menschliche Weise zu zeugen. Göttliche Weise zu zeugen erfolgt eben nicht über die Vagina, sondern über die Ohren. Gott kommt beim Mensch übers Ohr an und verinnerlicht sich. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass wir die Augen schließen können, aber die Ohren nicht. Weil wir immer und überall bereit sein sollten, Gott zu empfangen über das, was wir hören. Gott zu empfangen durch das, worauf wir hören, wo wir hinhören. Wenn wir das jetzt alles ins Psychologische so ein bisschen übertragen würden, dann wird es immer noch nicht logisch und dann bekommt man auch die Inkohärenz nicht raus. Aber wenn man das darauf übertragen wird, dann wissen wir, ja, unsere Psyche wird schon sehr stark davon geprägt, von dem, was wir hören, auch von dem, was wir sehen, auch ein bisschen von dem, was wir riechen, gehört auch wesentlich dazu. Aber das, was uns ausmacht, hat auch viel zu tun mit dem, was wir hören, von klein auf in unserem Leben, jeden Tag. Wir fragen uns ja heute oft, warum das mit dem Glauben so schwierig geworden ist. Warum viele Menschen irgendwie sagen, dass sie nicht mehr glauben können. Warum wir das erleben, dass der Glaube eben nicht mehr beim Menschen ankommt. Man könnte jetzt auch sagen, die Geburt Gottes nicht mehr so beim Menschen stattfindet. Es könnte sein, dass es was damit zu tun hat, dass wir so unglaublich viel hören und sag mal, die Weisheit und die Kraft dann nicht mehr haben, es vergessen, es verlernt haben, uns zu entscheiden, wo wir hinhören und wo wir vielleicht sagen, nee, ich höre lieber weg. Wo wir dann zuhören und gerne dabei sind und die Ohren spitzen oder wo wir sagen, naja, komm. Viel von dem, was wir in unseren Zeiten so hören und was geredet wird, ist etwas, was unserer Seele nicht gut tut, was unsere Seele verfinstert. Vieles von dem, was wir hören und wahrnehmen und wo wir zuhören in unseren Zeiten, ist etwas, das tut uns nicht gut. Erfreut uns erstmal kurz. Das gibt so einen kurzen Kick, wenn wir vielleicht dann miteinander, wenn Harald und ich uns treffen, dann machen wir das immer, dann über euch so reden können und sagen können, ja, weißt du, das tut so, aber ist nicht gesund. Also Harald hört immer nur zu, ich rede also nur das. Nein, das ist nicht gesund. Es tut nicht gut. Es ist etwas, was unsere Seele verfinstert. Und es ist auch vollkommen unnütz und unnötig, weil es ist so ein kurzer Kick, aber mehr nicht. Vielleicht sollten wir uns viel mehr entscheiden, oder vielleicht sollten wir uns das viel mehr angewöhnen, uns auch immer vorher zu entscheiden, wenn wir irgendetwas hören, weil wir können ja nicht dann sagen, okay, ich will das nicht sehen und mach die Augen zu, ich will das nicht, es geht ja nicht. Es muss nochmal eine viel bewusstere Entscheidung sein, dass wir sagen, nein, das will ich nicht hören, weil das tut mir nicht gut. Einfach dann zu sagen, nein, da will ich auch nicht mitreden und nicht mitmachen und ich will nicht das, was mir da dargeboten wird, dass das zu einem Teil meiner Existenz wird. Also ich bin ein ziemliches Weichei in puncto Horrorfilme zum Beispiel. Also ich mache dann immer einen Ton weg oder so, weil ich will sowas eigentlich nicht sehen, ich will sowas nicht hören. Ich gucke da weg, weil ich denke mir, warum soll ich mir bestimmte Bilder antun, die ja nicht irgendwie hier rein und hinten wieder rausgehen, sondern die gehen hier rein und bleiben hängen. Und bei den meisten ist auch das, was hier reingeht, geht nicht da wieder raus. Da ist ja was zwischen bei den meisten, was das auffängt und aufhält. Und warum soll ich mir alles anschauen, alles ansehen, was mir dargeboten wird? Gerade in der heutigen Zeit, die wir überflutet werden mit Medien, wo noch nie so viele Bilder, noch nie so viele Worte uns erreicht haben in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden, wie eben in diesen Tagen. Warum soll ich mir das alles antun? Aber wir denken an vielen Stellen ja gar nicht darüber nach, sondern das scheint so ein Naturgesetz zu sein. Und machen wir uns nichts vor. Das, was wir sehen, und vielmehr noch auch das, was wir hören, ist etwas, was uns prägt. Und das fängt dann im Kleinen an. Und das geht dann weiter. Das hört ja nicht irgendwann auf mit 18 oder so, dass die Prägung vorbei ist. Die Frage ist, wo höre ich hin? Wo höre ich zu? Was schaue ich mir an? Es könnte sein, und das ist jetzt nicht einfach so ein Mechanismus, wenn ich das so mache, dann kommt Gott zur Welt, aber es könnte sein, dass ich das wieder neu lernen muss und mir Zeit nehmen muss, einfach mal auf das Evangelium zu hören und hinzuhören. Natürlich kann ich mir auch alles andere anhören und ist auch ja, alles in Ordnung. Aber ich muss mich ja nicht wundern, wenn ich vielleicht immer weniger die Erfahrung mache, Gott ist gegenwärtig, wenn meine Seele und mein Innerstes zugemüllt ist mit was weiß ich was. Ich möchte das gar nicht beschreiben. Maria, ich erzähle das ja zwischendurch, wenn wir irgendwann mal im Himmel sind und uns da irgendwie begegnen und so, ich weiß ja auch nie, wie es sein wird, aber ich hoffe ja immer, dass ich dann bestimmte Leute auch treffe und ich bin schon gespannt auf Maria, auf dieses Mädchen. Und das ist so eine Frage, die ich habe. Maria, warum hattest du eigentlich keine Angst? Zacharias hatte Angst vor Gott und vor seiner Gegenwart. Warum hattest du eigentlich keine Angst? Wisst ihr, was ich hoffe, was sie sagt? Naja, nein, das ist ja Quatsch. Wenn ich so gefragt werde, wisst ihr, was ich sage? Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich bin nicht in der Gemeinde groß geworden. Wie viel habt ihr eigentlich gehört über Gott, was angstmachend war? Wie viel habt ihr eigentlich wahrgenommen von klein auf, von einem Gott, der genau hinguckt und sieht, was du machst? Wie bitte?
Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja. Dein Vater, dein Himmel schaut herab auf dich.
Genau, das ist wichtig, der schaut herab auf dich. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Elisabeth und Zacharias in ihrer Kindheit gehört haben von einem Gott, der genau hinschaut und aufpasst und wehe, wehe, du hast die Hände nicht über der Bettdecke nacht, sondern woanders. Wie viel habt ihr gehört? Also ich habe viele andere schlechte Sachen gehört und gesehen, aber die standen zum Glück nicht in Beziehung zu Gott. Wie viel habt ihr gehört von dem, das, was euch Angst gemacht hat in Bezug auf die Gottesbeziehung? Ich weiß nicht, wie viel, ich kann euch nur sagen, es war höchstwahrscheinlich zu viel. Zacharias, der Profi und der Mann Gottes im Tempel, also nicht jeden, vielleicht war er jeden Tag wieder nicht im Tempel gewesen sein, aber war da öfters und wenn er Dienst hatte, Profi. Er wusste genau, was das ist und wie das ist mit Gott. Und dann taucht er auf und er fürchtet sich. Er hat Angst. Ob es Joachim und Anna waren, ich weiß es nicht. Die Eltern von Maria, werden wir vielleicht irgendwas rauskriegen, aber es wäre höchstwahrscheinlich interessant zu hören oder die dann auch mal kennenzulernen, um mal zu fragen, was habt ihr eigentlich der kleinen Maria mitgegeben bei ihrem Heranwachsen in Bezug auf die Gottesbeziehung, dass sie in dem Augenblick, wo Gott in ihr Leben tritt, sich wundert, dass Gott sie anspricht. Dieses unscheinbare Mädchen in Nazareth am Ende der Welt, aber sie hat keine Angst. Was muss sie Wunderbares über Gott gehört haben, dass sie in dem Augenblick, wo Gott kommt, sich nicht fürchtet? Gott wird über die Ohren empfangen. Gott ist der Gott, also unser Gott ist der Gott, von dem die Bibel sagt, dass er am Anfang durch das Wort geschaffen hat. Und Johannes hat es übernommen und sagt, und Gott war das Wort. Hierüber will Gott bei uns ankommen. Und da sind eben diese beiden Dinge wichtig. Zum einen, und diese Entscheidung habe ich, wo höre ich hin? Wo spitze ich die Ohren? Wo höre ich nochmal genau zu? Und wo sage ich vielleicht, ach komm, ist doch, es juckt mal kurz in den Ohren, aber mehr ist es doch nicht. Und was habe ich bisher gehört, gerade in puncto Gott, gerade in der Beziehung zu Gott, ist es etwas, was mich spannend erwarten lässt, das, was da kommt, oder ist etwas, wo ich sage, heieieiei. Maria öffnet sich diesem Geheimnis und staunt darüber, dass der Gott des Himmels und der Erden sie auserwählt hat. Aber sie hat etwas gehört davon, dass der Gott Yahweh ein Gott ist, der für die Menschen ist. Sie hat etwas davon wahrgenommen, dass dieser Gott ihres Volkes ein Gott ist, der befreien will aus der Knechtschaft und nicht in so einen Psychodreck hineinführen will, der die Menschen klein macht. Sie hat etwas davon gehört, dass wohl dieser Gott hinausführt in eine Wirklichkeit und in ein Leben, was nochmal ganz anders ist, was sich nicht machen lässt, sondern was in uns Gestalt gewinnen will. Sie hat etwas von einem Gott gewusst, von dem Johannes eben einfach nur gesagt, er ist Liebe. Er ist nicht manchmal lieb und manchmal gerecht und manchmal auch streng. Nein, Gott ist Liebe. Das hat dieses kleine Mädchen so tief gewusst, dass als Gott vor ihr stand, in Form dieses Engels, sie gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast, komm, ich bin des Herrn Magd. Vor dieser Herausforderung stehen wir auch. Nicht nur alle Jahre wieder, sondern eigentlich jeden Tag. Denn Gott ist ja da. und will wieder neu ankommen. Keine Angst. Ich kann nur sagen, man muss vor diesem Gott keine Angst haben. Das ist die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Man muss vor diesem Gott keine Angst haben. Und man darf sagen, hier bin ich. Ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht. Mach mit mir, was du willst. Und meine Erfahrung ist, es ist manchmal etwas ganz anderes als das, was man sich wünscht oder was man sich erträumt hat. Aber es ist am Ende etwas, wo man sagen kann, ja, dafür lohnt es sich, sein Leben hinzugeben. Amen.